Radio Prag, international. Nachrichten.
In Letti beginnt der Abriss der Schweinefarm am Ort des früheren Roma-KZ. Die Corona-Zahlen in Tschechien steigen weiter an. Ein Welschriesling wurde zum besten tschechischen Wein gekürt. Im südböhmischen Letti hat am Freitag der Abriss der ehemaligen Schweinefarm begonnen, die am Ort des früheren Roma-Konzentrationslagers steht. Anstatt der Farm soll eine Gedenkstätte für den Porajmos entstehen, den Völkermord an den Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten. Laut einer Sprecherin des Museums für die Kultur der Roma in Brünn wurden am Freitag die Arbeiten nur symbolisch aufgenommen. Zu dem Festakt kamen auch der tschechische Kulturminister Martin Baxa und die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Markéta Pekarová Adamová. In dem ehemaligen sogenannten Zigeunerlager in Letti bei Písek starben zwischen 1940 und 1943 etwa 330 tschechische Roma. Über 500 weitere wurden nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Mehr zu dem Thema hören Sie anschließend in unserem Tagesecho. Die sommerliche Corona-Welle in Tschechien wird immer stärker. In den vergangenen 7 Tagen kamen insgesamt 14.710 neue Fälle hierzulande hinzu. Das bedeutete eine Steigerung um rund 4.500 Corona-Fälle gegenüber der vergangenen Woche, wie aus den Zahlen des tschechischen Gesundheitsministeriums hervorgeht. In den tschechischen Krankenhäusern wurden am Donnerstag 725 Covid-19-Patienten behandelt. Das war rund ein Drittel mehr als eine Woche zuvor. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist angestiegen. Sie liegt in Tschechien mittlerweile bei 138 Corona-Fällen je 100.000 Einwohner. Am Freitag vergangener Woche hatte sie bei 96 Fällen gelegen. Der Welschriesling 2021 Beerenauslese des Weinbaubetriebs Entree aus Mikulov ist dieses Jahr der Gesamtsieger beim tschechischen Wettbewerb König der Weine. Eine Jury aus Sommeliers, Winzern und weiteren Fachleuten wählte den Tropfen aus insgesamt 1.400 Proben von 172 Weinbaubetrieben aus ganz Tschechien aus. Laut dem Chef des Wettbewerbs, Branek Černý, lag das Niveau der eingereichten Proben in diesem Jahr besonders hoch. Deswegen sei eine Rekordzahl von 63 Goldmedaillen vergeben worden, so Černý. Zum Sport. In der 2. Qualifikationsrunde zur Fußball Conference League sind die beiden tschechischen Vereine am Donnerstagabend mit unterschiedlichem Erfolg gestartet. So siegte Slavia Prag mit 4:0 bei St. Josephs aus Gibraltar. Stadtrivale Sparta Prag musste sich trotz einer Vielzahl an Chancen mit einem 0:0 Unentschieden vor eigenem Publikum gegen Viking Stavanger begnügen. Die Rückspiele finden am Donnerstag kommender Woche statt. Im Zuge der Hitzewelle in Tschechien ist am Donnerstag ein 140 Jahre alter Temperaturrekord geknackt worden. Im mittelmeerischen Přerov stieg das Quecksilber auf 36,4 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 1882 um fast 2 Grad überboten. Am heißesten war es allerdings im südmeerischen Strážnice, wo 37,3 Grad Celsius gemessen wurden. Insgesamt brachte der 3. Tag der aktuellen Hitzewelle neue Temperaturrekorde an rund 30 der insgesamt 160 tschechischen langjährigen Messstationen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Von Westen her zieht ein Regenband durch, mit zeitweiligem Regen oder Schauern im ganzen Land und örtlich auch Gewittern. Am Abend lassen die Niederschläge nach und der Himmel reißt langsam auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad Celsius. Im östlichen Landesteil sind bis zu 34 Grad Celsius möglich. Dies waren die Meldungen von Radio Prag International mit Till Janzer.
Hallo und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Und das ist heute unser Programm. Der Weg zur Gedenkstätte am Ort eines ehemaligen KZs wird geebnet. Im südböhmischen Letti haben die Abrissarbeiten des dortigen Schweinezuchtbetriebs begonnen. Mehr dazu in unserem Tagesecho. Die Zeit, die für den heutigen Sprachkurs bestimmt ist, verbringen wir am Wasser, genauer gesagt am Ufer eines Gewässers. Und im zweiten Teil der heutigen Sendung reisen wir in den mährisch-schlesischen Teil Tschechiens und besuchen das Schloss Hradec nad Moravicí. Bleiben Sie am Apparat. Am Freitag beginnen die Abrissarbeiten des Schweinezuchtbetriebs im südböhmischen Lety. Dieser befindet sich am Ort des früheren Konzentrationslagers für Sinti und Roma. An seiner Stelle soll eine Gedenkstätte entstehen. Damit endet ein lange Jahre dauernder Streit um die angemessene Nutzung des Ortes. Daniela Honigmann berichtet.
Seit den 1970er Jahren wurde in Lety industrielle Schweinezucht betrieben. Und zwar auf dem Gelände, auf dem sich während des Zweiten Weltkriegs ein Konzentrationslager für Sinti und Roma befand. Seit der Wende wurde in Tschechien über die Stilllegung des Betriebs und die Errichtung einer Gedenkstätte diskutiert. 2018 wurde der Betrieb letztlich vom Staat gekauft und am Freitag wird mit einer feierlichen Veranstaltung sein Abriss eingeleitet. Jana Horvátová ist die Leiterin des Museums für die Kultur der Roma. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks wies sie auf die historische Bedeutung dieses Vorgangs hin.
30 Jahre lang haben Überlebende und Aktivisten dafür gekämpft, dass die Schande einer Schweinefarm an diesem Ort beseitigt wird. Wir haben es immer als wichtig empfunden, die Pläne über die mögliche Gestaltung der Gedenkstätte öffentlich zu kommunizieren. Das ganze Jahr 2018 über wurde die Öffentlichkeit darin eingebunden und danach haben wir einen internationalen Wettbewerb zur Landschaftsarchitektur ausgeschrieben. Unter den 41 Bewerbungen hat sich eine tschechische Firma durchgesetzt.
In den vergangenen 4 Jahren fanden vor Ort außerdem archäologische Forschungen statt. Wichtige Funde, etwa der ehemaligen Unterkunft des Lagerpersonals sowie dessen Luftschutzbunkers, hätten die Abrissarbeiten bis jetzt verzögert, erläutert Horvátová. Die Entscheidung zum Bau der Gedenkstätte habe aber auch so viele Jahre gedauert, weil es in Tschechien lange keinen politischen Willen dazu gegeben habe, kritisiert Klára Kalíbová. Die Anwältin, deren Organisation Justitia Hassäußerungen und gewalttätige Übergriffe auf Minderheiten hierzulande dokumentiert, spricht sogar von einem institutionellen Rassismus gegenüber den Roma. Dieser habe die Debatten um den Aufkauf der Schweinefarm immer begleitet. Und weiter sagt Kalíbová.
Die Beschäftigung mit dem Völkermord an den Sinti und Roma kam verspätet. Entsprechende Forschungen begannen in der Tschechoslowakei nur auf Anregung von verschiedenen Journalisten und Aktivisten. Das Interesse der hiesigen Historiker wurde erst durch Markus Pape geweckt, also durch den Anstoß aus dem Ausland.
Der erwähnte Markus Pape ist ein deutscher Publizist, der in Prag lebt und 1997 ein Buch über das Konzentrationslager in Lety herausgegeben hat. Dass sich das Bewusstsein zum Völkermord an den Sinti und Roma in Tschechien nur langsam entwickelt, bestätigt auch Pavel Balloun. Der Historiker von der Karls-Universität in Prag weist aber auch darauf hin, dass der Fall Lety das Thema im öffentlichen Raum verankert hat. Immer mehr Wissenschaftler würden sich inzwischen damit beschäftigen und auch im Schulunterricht werde darüber gesprochen. Den Abriss der Schweinefarm kommentierte Balloun am Freitag wie folgt.
Was heute beginnt, hat eine äußerst wichtige Symbolik für die Anerkennung des Völkermords an jenen Menschen, die damals als Zigeuner bezeichnet wurden. Ihre Verfolgung wird damit von der tschechischen Gesellschaft gebührend anerkannt. Dazu gehört auch, dass es einen Ort geben wird, an dem an diese Vergangenheit systematisch und in komplexer Weise erinnert wird.
Die Gedenkstätte in Lety werde in mehreren Etappen entstehen, kündigt Jana Horvátová an.
Die erste Etappe, die wir gern im kommenden Jahr abschließen wollen und mit der das Areal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, umfasst die Errichtung eines Besucherzentrums mit einer Dauerausstellung. Zudem werden Besucherwege vom Gebäude zur Stelle der Massengräber angelegt. Dieser Ort muss außerdem rekultiviert werden, denn leider sind die Opfer dort immer noch in unwürdiger Weise begraben.
In der zweiten Etappe werde dann ein kreisförmiges Denkmal entstehen, ergänzt die Museumsleiterin. Daran werden strahlenförmig die Namen der etwa 1300 Inhaftierten des ehemaligen Konzentrationslagers angebracht. 327 Personen haben die Haft in Letti nicht überlebt, mehr als 500 weitere wurden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Soweit Ihr Beitrag von Daniela Honigmann und das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Wo lassen sich die derzeitigen Hitzetage verbringen? Am besten am Ufer eines Gewässers. Dazu nun ein paar tschechische Vokabeln. Das Ufer heißt auf Tschechisch
Břeh.
Am Ufer ist dann
Na břehu.
Dabei kann es sich um ein Flussufer
Břeh řeky
handeln, um das Ufer eines Baches
Břeh potoka,
das Ufer eines Teichs
Břeh rybníku,
ein Seeufer
Břeh jezera
oder das Meeresufer
Břeh moře.
Das Meeresufer
Mořský břeh
nennt man auch Küste.
Pobřeží.
Diese darf aber nicht verwechselt werden mit einem Kraj.
Nábřeží.
Dabei handelt es sich um ein durch Mauern befestigtes Ufer, meist eines Flusses. Bei Flüssen und Bächen lässt sich, ausgehend von der Fließrichtung, das linke Ufer
Levý břeh
und das rechte Ufer
Pravý břeh
unterscheiden. Um ans andere Ufer zu gelangen,
dostat se na druhý břeh,
braucht man eine Brücke,
most,
eine Fähre,
přívoz,
oder zumindest eine Furt,
brod.
Man kann etwa sagen, der Fährmann hat uns ans andere Ufer gebracht.
Převést na druhý břeh.
Dort musste er das Boot am Ufer anbinden.
Uvázat loďku ke břehu.
Vor allem im Meer schlagen die Wellen oft ans Ufer.
Vlny narážejí na břeh.
Bei Hochwasser wiederum tritt der Fluss über die Ufer.
Řeka se vylévá ze břehů.
Kennen Sie das Sprichwort stille Wasser sind tief? Im Tschechischen heißt es stilles Wasser unterhöhlt die Ufer.
Tichá voda břehy mele.
Schwer vorstellbar ist jedoch, dass ein Gewässer kein Ufer hat und also uferlos ist. Das Wort uferlos
bezbřehý
hat dabei auch die übertragene Bedeutung von endlos oder weit. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit der heutige Tschechischkurs. Das Nationale Denkmalamt verwaltet in Tschechien über 100 bedeutende Burgen und Schlösser. Doch nur drei befinden sich im Kreis Märisch-Schlesien. Eines davon ist das Schloss Hradec nad Moravicí in der Nähe von Opava. Jitka Mládková nimmt sie mit auf eine Exkursion in die Geschichte der früheren Adelsresidenz. Sie hören eine Wiederholung vom August vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der Ort, an dem sich Hradec nad Moravicí oder auf Deutsch Kretz inmitten einer sanft hügeligen Landschaft befindet, kann auf eine lange und wechselhafte Geschichte zurückblicken. Die Region gehörte einst zum historischen Schlesien. Dies änderte sich allerdings infolge der österreichisch-preußischen Kriege. Radomir Przybyla stammt aus Hradec und leitet seit vielen Jahren die Verwaltung des dortigen Schlossareals.
Die älteste schriftliche Erwähnung stammt von 965. Damals stand auf diesem strategisch günstig liegenden Hügel eine Fliehburg. In einer Urkunde wird erwähnt, dass die erstgeborene Tochter des böhmischen Fürsten Boleslaw I. hier mit dem polnischen Fürsten Mieszko I. aus der Herrscherfamilie der Piasten vermählt wurde. Ihr Sohn Boleslaw der Tapfere wurde später der erste König des polnischen Königreichs. Mitte des 13. Jahrhunderts ließ der böhmische König Przemysl Ottakar II. Hier eine gotische Burg mit starker Befestigung errichten. Gedacht war der Bau als Sitz für seinen außerehelichen Sohn Nikolaus I. Mit ihm wurde der Nebenzweig der Przemysliden-Dynastie begründet. Seine Angehörigen verließen später Graz, um in Troppau als Herzöge zu regieren. Infolgedessen verfiel nach und nach die Burg und verlor zugleich an Bedeutung.
1481 wurde Graz zur Stadt erhoben, mit eigenem Wappen und dem Marktrecht. Doch in der Burg wechselten eine Zeit lang nur die Pächter. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ging das Grätzer Burgareal in den Erbbesitz von Kaspar Pruskowski über. Die Wurzeln seiner schlesischen Familie reichten weit ins 13. Jahrhundert zurück. Die von ihm umgebaute Burganlage erlitt während des Dreißigjährigen Krieges etliche Schäden durch wiederholte Überfälle feindlicher Heere. Unter Kaspar Pruskowski und dessen Nachfahren wurde die Burg gut 30 Jahre lang umgestaltet. Das Ergebnis war ein Renaissanceschloss mit 4 Flügeln. Außerdem machte er sich auch um die Entstehung der Peter-Pauls-Kirche unweit des Schlosses verdient. Nach 150 Jahren endete die Herrschaft der Pruskowskis in Graz mit dem Verkauf des Schlosses. Doch etwa 40 Jahre später wechselte Graz erneut den Besitzer. Bis 1777 begann mit Johann Gottlieb Karl Lichnowsky ein neues Kapitel in der Geschichte des Grätzer Schlosses. Der neue Besitzer entstammte einer mährisch-schlesischen Adelsfamilie. Lichnowsky bekleidete wichtige Ämter am preußischen Hof und wurde 1773 auch der erste Angehörige der Familie, der den preußischen Herzogtitel erhielt. Das Schloss blieb nachfolgend bis 1945 im Besitz von insgesamt 6 Generationen der Familie. In der zweiten Generation war es Karl Alois Lichnowsky, Radomir Przybyla.
Das Schloss wurde 1796 bei einem Brand schwer beschädigt. Eine gesamte Etage brannte aus. Karl Alois, der damals in Wien lebte, zögerte eine Zeit lang, bevor er sich entschied, nach Graz zu übersiedeln und das Schloss aus der Asche wiedererstehen zu lassen. Damals geschah das im Empire-Stil, den das Schloss bis heute behalten hat. Auf dem umliegenden Gelände wurde zudem ein Park im englischen Stil angelegt, der sich auch über die steil abfallenden Hänge der Hügel erstreckt. Mit seinen 30 Hektar Fläche gilt er als einer der größten Schlossparks hierzulande. Karl Alois ließ sich dabei von der Landschaftsgestaltung rund um Schloss Bad Muskau in der Oberlausitz inspirieren. Bekannt wurde der Adlige vor allem als Musikliebhaber und Mäzen von Beethoven. In seinen Memoiren schrieb er, dass Wolfgang Amadeus Mozart seine Kinder in Wien im Klavierspiel unterrichtet hätte. Nach dem Verkauf seiner Wiener Wohnung und dem Umzug nach Graz nahm Karl Alois Lichnowsky das Klavier mit.
In Wien kam es höchstwahrscheinlich auch zu seinem ersten Kontakt mit Ludwig van Beethoven. Der Komponist wurde zweimal nach Graz eingeladen. Dort hielt er sich bei seiner ersten Visite im Jahr 1806 fast 3 Monate lang auf.
Man kaufte speziell für ihn einen Flügel aus der Produktion des berühmten Klavierbauers Erard in Paris, an dem Beethoven mehrere Musikwerke zu komponieren begann. Vermutlich auch seine Klaviersonate F-Moll, bekannt unter dem Namen Appassionata. Sowohl der Flügel als auch der Tisch, an dem er mit der Notation beschäftigt war, sind in der Ausstellung auf unserem Schloss zu sehen. Bei seinem zweiten Besuch 1811 blieb Beethoven nur 10 Tage lang. Diesmal soll es zu einem Streit zwischen ihm und dem Gastgeber gekommen sein. Lichnowsky bat Beethoven, für Napoleons Soldaten, die damals Graz besetzten, ein Konzert zu geben. Der Komponist lehnte dies jedoch ab und verließ hastig und höchst erbost das Schloss.
(1814) übernahm Eduard Maria Lichnowsky das Erbe seines verstorbenen Vaters. Er hatte 5 Kinder, davon 4 Söhne. Auf seinem Familiengut im nahegelegenen Kuchalna züchtete er Schafe. Dabei setzte er modernere Methoden ein, sodass die Zucht europaweit als eine der besten galt. Doch Eduard wurde vor allem als Schriftsteller, Übersetzer und Verfasser von 8 Bänden über die mittelalterliche Geschichte der Habsburger bekannt. Allerdings drohte ihm zu Ende seines Lebens der Bankrott und er war außerdem auch krank. Deswegen ließ Eduard Maria den Schlossbesitz in Graz an den ältesten seiner Söhne, einen ranghohen preußischen Offizier, übertragen.
Felix Lichnowsky sedal na politiku, stal se z něho vlastně taky pruský politik.
Er hieß Felix Lichnowsky und machte Karriere vor allem als preußischer Abgeordneter der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main. 1848 erlebte er die turbulenten Verhandlungen über die Frage der nationalen Zugehörigkeit von Schleswig-Holstein mit. Am 18. September kam es in Frankfurt deswegen zu einem Volksaufstand der Stadtbevölkerung. Bei einem Erkundungsritt wurde Felix Lichnowsky von einer revoltierenden Menschenmasse verfolgt und letztlich in einem Hauskeller tödlich verwundet. Einen Monat später wurde sein Leichnam nach der Exhumierung auf Wunsch seiner Mutter nach Graz überführt und in der Kapelle auf dem hiesigen Friedhof beigesetzt.
Erst da aber wurde bekannt, dass Felix Lichnowsky sein Vermögen kurz vor seinem Tod mündlich seiner um 21 Jahre älteren Freundin Dorothea, Herzogin von Dino, vermacht hatte. Sie war die jüngste Schwester von Katharina Wilhelmina, Fürstin von Sagan, bekannt aus dem Buch Die Großmutter der tschechischen Autorin Buschena Němcová. 2 Jahre später kaufte Felix Bruder Robert Lichnowsky, Domherr im mährischen Olomouc, ihr das Schloss wieder ab. Nach seinem Wechsel in den Vatikan übernahm es 1857 der zweitälteste Sohn von Eduard Lichnowsky, Karl Maria. Er war befreundet mit dem Komponisten Franz Liszt, der mehrmals in Graz konzertierte. Ebenso wie sein Bruder war auch Karl Maria ein politisch engagierter Anhänger Preußens. Seine politischen Ambitionen projizierte er unter anderem in die bauliche Gestaltung seiner Residenz.
Karel Maria Lichnowsky po dobu těch téměř 40 let celý ten areál přestavěl.
Im Lauf von rund 40 Jahren ließ er das Schlossareal um wichtige neue Bauten erweitern. Von seinem enorm kostspieligen Plänen konnte aber letztlich nur ein Teil realisiert werden. Der Schlossherr holte preußische Architekten auf das Gebiet der Habsburger Monarchie und damit auch die historisierende sogenannte Neugotik aus rotem Ziegelstein. So entstanden das Rote Schloss sowie das in der hiesigen Gegend ungewöhnliche Eingangstor mit runden Türmen und einem das Schlossgelände umschließenden Mauerwerk. Der Wirtschaftsteil des Roten Schlosses beherbergte die fürstlichen Stallungen und ein Kutschenlager. Dies jedoch zum großen Ärger der örtlichen Bewohner, die sich über den Gestank des Stallmists beschwerten. Das letzte und zugleich höchste Bauwerk, das 1887 ebenfalls in seiner Regie hinter dem Schloss entstand, war der Weiße Turm. Geplant war er als einer von 2 Zwillingstürmen, die zusammen einen neuen Haupteingang zum Schloss bilden sollten.
Dieses Vorhaben wurde aber nicht umgesetzt. 1901 starb Karl Lichnowsky in Kretz im Alter von 81 Jahren. Er war der Einzige, der von den vier Brüdern verheiratet gewesen war und Kinder hinterließ. Das Erbe trat Karl Max Lichnowsky an. Er war einige Jahre lang als Diplomat zum Beispiel in Wien, Stockholm oder Peking tätig. 1912 wurde er von Kaiser Wilhelm II., der zweimal Graz besuchte, als Botschafter nach London entsandt. Doch nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand im Juni 1914 in Sarajevo fiel es ihm schwer, sich mit dem drohenden Krieg in Europa abzufinden. Als Botschafter in London plädierte er für die Erhaltung friedlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Gleich nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er von seinem Posten abberufen. Zudem verlor er seinen Sitz im preußischen Herrenhaus. In der Folge zog sich Karl Max Lichnowsky aus der aktiven Politik zurück und kehrte gemeinsam mit seiner Ehefrau Mechthilde nach Graz bzw. an den nahen Familiensitz Kuchelna zurück.
Byla v historii Hradeckého zámku jako největší intelektuálka, kamarádila s básníkem Rilkem.
Sie war die bedeutendste Intellektuelle aller Frauen in der Geschichte des Grätzer Schlosses. Sie war eine begabte Pianistin, vor allem aber wurde sie als Autorin mehrerer Romane und Essays bekannt. Ihr Ehemann Karl Max war Kunstsammler und Mitglied verschiedener künstlerischer und wissenschaftlicher Vereine. Beide gehörten zu den ersten Bewunderern und Sammlern von Picassos Werken. Mechthild war zum Beispiel mit dem österreichischen Schriftsteller und Literaturkritiker Karl Kraus befreundet, sowie mit dem Dichter Rainer Maria Rilke und dem Maler Oskar Kokoschka, der sie sogar porträtierte. Das Bild kann man bei uns im Schloss bewundern.
Karl Max Lichnowsky starb 1928 in Berlin. Bestattet wurde er aber in Graz. Seine Witwe, die ihn um 30 Jahre überlebte, verließ jedoch den Ort. Sie starb in London, wo sie im nahen Friedhof Brockwood beigesetzt wurde. Der älteste Sohn des Ehepaars und der letzte Schlossbesitzer von Graz, Wilhelm Lichnowsky, flüchtete im April 1945 kurz vor der Ankunft der sowjetischen Soldaten mit seiner Familie nach Brasilien, wohin bereits sein jüngerer Bruder Michael emigriert war. Ihre Nachfahren leben bis heute in dem südamerikanischen Land.
Mit Jitka Mladková haben Sie das Schloss Hradec nad Moravicí besucht. Und damit geht für heute unsere Sendung zu Ende. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Markéta Kachlíková. Auf Wiederhören.